Anbetung im Alltag. Ihr Lieben, auf dieses Thema bin ich gekommen, als wir zur Gemeindefreizeit waren und eine der Dinge, die genannt worden sind, die wir in unserer Gemeinde vielleicht intensiver umsetzen sollten, war das Thema Lobpreis und Anbetung. Und da dachte ich mir, vielleicht müssen wir mal drüber reden, worum es hier überhaupt geht. Und daraufhin habe ich begonnen, mich mit diesem Thema auseinanderzusetzen und habe festgestellt, das ist gar nicht so einfach. Das ist tatsächlich ein Thema, was mich persönlich sehr herausfordert. Und an der Stelle, das möchte ich vielleicht auch vorwegsetzen, ich habe das gerade schon mal zu Conny gesagt, ich spreche bei diesem Thema manchmal so ein bisschen wie der Blinde von der Farbe. Weil Anbetung in seinem Leben tatsächlich komplett umzusetzen, das ist eine echte Herausforderung. Und Conny meinte das auch gerade schon mal. Es gibt Tage, da funktioniert das gut. Es gibt Zeiten, da funktioniert das gut. Und es gibt Zeiten, da ist das eher schwierig. Aber ich habe mir gesagt, ich möchte mich diesem Thema trotzdem nähern. Und als ich mich intensiv damit beschäftigt habe, habe ich festgestellt, also entweder ich predige eine Stunde lang, was ich euch nicht zumuten wollte, oder ich muss zweimal dazu predigen. Und deshalb, das sei schon mal vorweggesetzt, wird es am 11.06. eine Fortsetzung geben. Am 11.06. gibt es also ein Fortsetzungsthema. Anbetung. Wenn wir uns diesem Thema nähern wollen, müsste man ja erstmal die Frage stellen, warum überhaupt? Warum sollen wir denn eigentlich überhaupt anbeten? Oder anders, wir gehen noch einen Schritt zurück. Wir fragen erstmal, was ist denn eigentlich Anbetung? Und ein anderer Punkt in unserer Freizeit oder in dem, was am Ende dann übrig geblieben ist, war ja auch die Forderung der Jugendlichen zu sagen, mehr Interaktivität. Und deshalb habe ich mir gedacht, ich frage euch einfach, was ist denn eigentlich Anbetung? Jetzt bin ich gespannt. Die Größe Gottes sehen, bewundern und zu loben und zu preisen. Okay? Gottes Wesen ausspricht, den Menschen. Ach Gott, Gott. Also das Wesen anzubeten, was über mir ist, Gott anzubeten. Okay? Anerkennen, dass es da was Größeres gibt. Die Bereitschaft, mich ihm hinzugeben. Dankbarkeit, um Hilfe bitten. Ja. Wobei, bei um Hilfe bitten, da geht's tatsächlich ja schon, ne? Also, aber wenn ich um Hilfe bitte, dann muss ich ja vorher anerkannt haben, dass ich selber nicht schaffe, dass ich selber nicht die Macht habe, nicht die Kraft habe, etwas zu tun. Ne? Das Bewusstsein, Gott ist da. Ja. Toll. Jetzt könnte ich Amen sagen, könnte gehen, aber ich habe ja tatsächlich auch was vorbereitet. Man soll es nicht glauben, aber ich habe in der Vorbereitung einige Bücher gelesen tatsächlich und Artikel, weil mich das unglaublich brennend interessiert hat. Ich habe ja auch meine eigene Wahrnehmung von Anbetung, aber für mich war das so spannend. Wie nehmen andere Anbetung wahr oder was ist für andere Anbetung? Und da habe ich einen für mich ziemlich gut zusammenfassenden Ausspruch gefunden, der da heißt, Anbetung ist die staunende Bewunderung und liebevolle Verehrung Gottes. Das fand ich so rund einfach in der Grundaussage. Die staunende Bewunderung und die liebevolle Verehrung Gottes. Lass uns mal bei diesen beiden Begriffen bleiben. Staunende Bewunderung. Wann habt ihr das letzte Mal über etwas so richtig gestaunt? Wann war das letzte Mal, dass ihr so richtig sprachlos von etwas gewesen seid? Dass ihr überwältigt wart von etwas? Ich kann nur von mir ausgehen, weil das ist tatsächlich jetzt keine Frage, die ich euch stellen möchte. Ich kann nur von mir ausgehen. Ich weiß es nicht. Dieses tatsächliche Überwältigtsein, so im Neudeutsch geflasht, ja, wie so von einem Blitz getroffen. Oh, mit offenem Mund und offenen Augen stehen geblieben. Staunend. In meinem Alltag passiert das leider sehr selten. Aber ich wünsche mir das. Es ist meine Sehnsucht. Es ist meine Sehnsucht danach, das zu erleben. Letztendlich ist es so ein bisschen das, was Jesus selbst sagt, wenn er sagt, wir sollen werden wie die Kinder. Wieder neu staunen lernen. Also ich bin ja so ein ziemlich verkopfter Typ an manchen Stellen. Ich versuche mir immer alles zu erklären. Ich bin so ein Mathematik-Fan. Da ist 1 plus 1 gleich 2. Ich weiß, man kann das auch anders definieren, aber in der Regel ist es 1 plus 1 gleich 2. Und für mich ist es klar, da gibt es klare Regeln. Und in meinem Alltag bin ich tatsächlich jemand, der funktioniert. Ich habe meinen Rhythmus, ich funktioniere, ich bewältige meine täglichen Aufgaben. Und natürlich, auch in diesem Alltag nehme ich mir Zeit für Gott. Aber dass ich mich so richtig habe ins Staunen versetzen lassen, das ist, glaube ich, schon lang her. Ja, und worüber soll ich denn eigentlich staunen? Worüber sollen wir denn überhaupt staunen? Staunende Bewunderung Gottes, das bedeutet ja, wir staunen über Gott. Ich glaube, wir haben in unserer gerade westlichen Welt ein sehr großes Problem. Denn wir haben alle unsere Studienbibeln, in denen Studienbibeln, in denen jeder Vers schön erklärt ist. Alles das, was nicht so gut verständlich ist, steht daneben, es steht die Erklärung dazu. Wir haben Predigten, die wir im Nachgang be- oder widerlegen können auf theologischer Basis. Wir verstehen vieles, was wir nicht verstehen. Dafür lesen wir ein besonderes Buch dazu. Oder wir fragen einen Experten, der es uns dann erklärt. Aber lassen wir uns noch überraschen von Gott? Darf er uns begegnen? Und wie ist das eigentlich mit unserer Umwelt? Auch da sind wir doch ziemlich verkopft. Wir wissen doch, wie es funktioniert. Wir wissen, wie eine Pflanze funktioniert, wie ein Tier aufgebaut ist. Wir kennen die Atome und wissen, wie Atome aufgebaut sind. Eigentlich kennen wir doch alles. Worüber sollen wir denn da noch staunen? Ein Regenbogen ist ja auch nur die Teilung des weißen Lichtes in die Farbspektren. Oder? Staunen, das ist doch eher was für Kinder. Wir sind gebildet, wir sind vollgepackt mit Halbwissen und können alles erklären. Interessant finde ich die Aussage eines der größten Denker der letzten 100 Jahre, Albert Einstein. Albert Einstein hat in seinem Buch »Wie ich die Welt sehe« geschrieben, wer nicht mehr staunen kann, wer nicht mehr die tiefe Verwunderung empfinden kann, der ist so gut wie tot. Der Mann der einen IQ von 160 hat. Tatsächlich, habe ich noch nicht erst nachgelesen. IQ von 160 und der unheimlich viel Naturwissenschaft verstanden hat, der unheimlich viel begriffen hat, der sagt, ich kann immer noch staunen. Ich kann mich immer noch erfreuen und überraschen lassen. Finde ich großartig. Mein neues Vorbild. Albert Einstein. Ich glaube, wir Menschen haben an vielen Stellen verlernt zu staunen. Diese staunende Bewunderung Gott gegenüber, das haben wir verlernt. Wir bleiben an der Oberfläche. Wir begreifen ganz viel, so ein bisschen. Geballtes Halbwissen halt. Ne? Aber wir ergründen nicht die Tiefe und die Weite. Die Tiefe und Weite Gottes verstehen wir nicht, begreifen wir nicht. Wir theologisieren, wir kategorisieren und wir beschneiden damit unseren guten Gott. Wir kleinen Wesen mit unserem beschränkten Verstand, mit unserer Vergänglichkeit, wir beschneiden unseren großen Gott so lange, bis wir glauben, wir haben es verstanden. Und wenn wir dann glauben, wir haben es verstanden, haben wir keinen Grund mehr, ihn zu bewundern und anzubeten. Wir basteln so lange an Gott rum, bis er an unser Bild passt und nicht mehr umgedreht. Und jetzt komme ich von Einstein auf die Bibel. Denn meines Erachtens nach hat Einstein, je mehr er Wissen angehäuft hat, je mehr er entdeckt hat, je mehr er verstanden hat, umso mehr verstanden, dass er staunend davor steht, weil er einfach sagt, ich weiß, dass ich nichts weiß, das ist jetzt nicht von ihm, aber es ist tatsächlich so. Ich habe begriffen, dass ich es nicht begreifen kann, dass ich nicht alles wissen kann. Und wenn wir das mit diesem Gedanken anfangen, Bibel zu lesen, dass wir sagen, wir dürfen uns neu überraschen lassen, wir dürfen in die Tiefe eindringen, wir dürfen in die Tiefe hinein und forschen und Gott neu entdecken. Ich glaube, umso mehr werden wir feststellen, dass wir Gott nicht in unser Bild pressen können. Und umso intensiver werden wir in die Anbetung kommen und in das Staunen. In das Staunen über diesen großen Gott. Wir werden begreifen, dass unser Wissen nur Stückwerk ist. Im Römerbrief im 11. Kapitel sagt Paulus, nachdem er 3 Kapitel lang über die Souveränität Gottes geschrieben hat, wie wunderbar ist doch Gott. Wie unermesslich sind seine Reichtümer, wie tief ist seine Weisheit und seine Erkenntnis. Unmöglich ist es uns, seine Entscheidungen und seine Wege zu begreifen. Spürt ihr das? Diesem Vers spüre ich das Staunen des Paulus ab. Paulus, der vorher versucht hat, in 3 Kapiteln zu beschreiben, wie Gott ist, wie souverän, wie groß, wie genial Gott ist, kommt zu dem Punkt, unmöglich ist es uns, Gottes Entscheidungen und Wege zu begreifen. Er ist einfach souverän. Ich spüre diesem Vers tatsächlich diese Bewunderung, dieses Staunen ab und die Anbetung. Großartig. Mich bewegt dieser Vers ungemein. Und es gibt so viele Stellen in der Bibel, in denen das immer wieder auch deutlich wird. Es gibt die Psalmen, in denen das sehr deutlich auf den Punkt gebracht wird. In Psalm 8 zum Beispiel beschreibt der Psalmist, Gott, der Himmel ist ein Werk deiner Hände. Nicht nur deiner Hände, er ist ein Werk deiner Finger. Er beschreibt die Großartigkeit Gottes. Und es geht auch weiter, indem er sagt, und der Mensch ist nur ein Geschöpf? Was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst? Aber du tust es. Gott tut es. Großartig. Ich bin überwältigt davon. Ich glaube, dass wir dieses Staunen neu lernen dürfen, können und vielleicht sogar müssen, um in diese Anbetung im Alltag hineinzukommen. Und letztendlich, Ingo, ja, diese Anbetung und dieses Staunen führt in die Gegenwart und in die Heiligkeit Gottes. Das ist genau das, was du vorhin sagtest. Bleibt der zweite Teil dieser Aussage: Anbetung ist liebevolle Verehrung Gottes. Liebevolle Verehrung, das geht für mich ganz stark mit Schönheit einher. Ich weiß nicht, ob ihr die gleichen Dinge schön findet wie ich. Wahrscheinlich nicht, weil Schönheit liegt ja immer im Auge des Betrachters. Das ist halt so. Eines der besten Beispiele dafür ist für mich unsere Supermodels. Die, ne, ihr wisst schon, die so alle auf dem Laufsteg und tütütü, also ich kann das nicht. Aber das nächste Mal tanze ich gerne mit. Also die Supermodels. Ja, diese Supermodels in der westlichen Welt weithin als schön anerkannt. Aber fragt mal einen Menschen aus der Mongolei, ob die zum Beispiel eine Naomi Campbell oder wen auch immer schön finden. Da werden die sagen, nee, viel zu lange Nase und viel zu runde Augen. Ist die Realität. Schönheit liegt im Auge des Betrachters. Und trotz alledem gibt es Dinge, die fast überall als schön anerkannt sind. Zum Beispiel eine Lotusblüte. Oder die blühende Magnolie im Küchengarten. Oder ein neugeborenes Baby. Ist einfach nur schön. Und diese Schönheit, die gibt es einfach. Aber diese Schönheit hat alles eines gemeinsam. Sie ist vergänglich. Ganz genau. Die Blütenblätter fallen irgendwann ab, das Baby wird alt, das Supermodel wird... Das Supermodel wird irgendwann eben auch alt und wird auch irgendwann sterben. Es ist vergänglich. Wenn ich jetzt aber an diese Stelle tatsächlich die Schönheit Gottes in den Raum stelle, spreche ich von Unvergänglichkeit, von einer unvergänglichen Schönheit. Vers 1. Aus dem Psalm 104. Lobe den Herrn, meine Seele, Herr, mein Gott, du bist herrlich. Ich glaube, ich habe den da. Ja. Herr, mein Gott, du bist herrlich. Du bist schön und prächtig geschmückt. Licht ist das Kleid, das du anhast. Der Psalmist spricht hier in der Verehrung, in der Anbetung Gottes von der Schönheit Gottes. Ihr Lieben, das ist ja schon fast romantisch, was er da schreibt. Das ist ja schon fast ein romantisches Bekenntnis zur Schönheit Gottes. Würden wir das so formulieren? Wann seid ihr euch das letzte Mal der Schönheit Gottes bewusst gewesen? Habt ihr das irgendwann mal in einem Gebet gesagt, Gott, du bist schön? Aber die Schönheit Gottes ist ja auch keine zwingend augenscheinliche Geschichte, die uns vor Augen liegt. Seid ihr euch der Schönheit der Gnade Gottes bewusst? der Schönheit der Liebe Gottes, der Kraft Gottes, seiner Gerechtigkeit. Dinge, die nie vergehen, sondern die ewig bleiben. Und die einfach wundervoll und schön sind. Anbetung bedeutet für mich, diesem lebendigen Gott das zu bekennen, diese Schönheit zuzusprechen. Wenn ich zwei Menschen, die sich verliebt haben, wenn die sich begegnen, dann sagen die sich auch dauerhaft und immer wieder, was sie aneinander schön finden, was sie toll finden an dem anderen, was sie gut finden an dem anderen. Und ich glaube, dass es für uns wichtig ist und dran ist, auch Gott das zu spiegeln. Auch Gott in der Anbetung ihm das deutlich zu machen, weil wir durch dieses Bekenntnis zur Schönheit in die Anbetung kommen. Dann baden wir förmlich im Lob Gottes. Daher übrigens auch das Bild. Dann baden wir förmlich darin. Dann sind wir eingehüllt in der Gegenwart Gottes. Weil ein Bekenntnis zur Schönheit, wenn ich jemandem sage, du bist schön, aufgrund dieses Bekenntnisses wird es auch tatsächlich reell. Dann wird es auch erlebbar und spürbar. Ich wünsche uns das, dass wir in dieser Anbetung baden können, dass wir das erleben in unserem Alltag, dass wir diese Wege gehen. Ihr Lieben, wenn wir das verstanden haben, dann werden wir auch sehen, dass Anbetung nicht mehr eine Pflichtübung ist, sondern dass es ein Vorrecht ist. Dass es unser Vorrecht ist, als im Geist getaufte Christen, Gott die staunende Bewunderung gegenüberzubringen und die liebevolle Anbetung und in seiner Gegenwart zu sein. Und das im Alltag. Es geht dann darum, dass wir Gott anbeten mit unseren Worten, mit unserer Musik und weit darüber hinaus mit unserem ganzen Leben. Aber lieber Vater, dich anzubeten, dich zu loben und dich zu preisen, das ist mir eine Freude. Du bist es wert, angebetet zu werden, denn du bist groß und mächtig und du siehst auf uns herab, liebevoll wie ein Vater. Wir können dich nur loben und preisen und immer wieder davon sprechen, wie schön du bist. Wie schön uns in deiner Gegenwart begegnen zu dürfen. Wir als Gemeinde dürfen uns begegnen in deiner Gegenwart. Schönheit deiner Gnade, Schönheit deiner Gerechtigkeit, deiner Kraft und deiner Macht. Halleluja. Amen. Halleluja. Das ist für mich der letzte Satz jetzt. Halleluja bedeutet, lobt Gott. Das ist eine Aufforderung. Und interessanterweise, der Psalm 151 endet mit dem Wort Halleluja als Aufforderung. Lobt Gott. Amen.